Lieben, die meisten von euch wissen, dass ich eine Serie an diesen Abenden habe, wo es um das Credo geht, unser Glaubensbekenntnis. Und beim letzten Mal habe ich angefangen, darüber nachzudenken, warum das eigentlich so ist, dass im Glaubensbekenntnis, das wir im Gottesdienst beten, im Grunde nur vom Anfang des Lebens Jesu auf Erden und vom Ende seines Lebens die Rede ist und nichts von alledem, was dazwischen war. Natürlich, weil im Licht von Geburt und Auferstehung und Passion Jesu ganz viel von dem anderen deutlich wird. Und ich habe mir trotzdem gedacht, ich muss wenigstens ein paar Punkte herausheben. Letztes Mal habe ich über das Thema Kindheit Jesu gesprochen und verborgenes Leben. Und heute möchte ich als einen zweiten Aspekt mit euch über den Hauptinhalt der Verkündigung Jesu sprechen. Und zwar ist es das Reich Gottes. Wenn ihr gefragt werdet, was hat Jesus eigentlich verkündet, dann würden wahrscheinlich die normale Christinnen und Christen sagen, ja, dass man irgendwie ein guter Mensch sein soll, dass man an Gott glauben soll, dass man am Sonntag in die Kirche gehen soll oder so. Jesus hat das Reich Gottes verkündet. Und darüber, dass das der Hauptinhalt seiner Verkündigung war, sind sich im Grunde alle Bibelforscher und alle Exegeten und auch alle Konfessionen einigermaßen einig. Aber die Frage, was jetzt genau das Reich Gottes ist, ist schon mal wieder eine schwierigere Frage. Und da gibt es viel weniger Einigkeit. Ich möchte mit euch heute einen Versuch machen und nur einfach mal ein Schlaglicht werfen. Es ist schon eine Zeit her. Ich war schon Bischof und habe bei einer Fortbildungsveranstaltung eine Theologieprofessorin gehört, die über Pastoral gesprochen hat, und dann kam auch das Thema Reich Gottes. Dann hat sie gesagt, ein bisschen mehr nett sein, das ist Reich Gottes. Ein bisschen mehr verantwortlich sein, dass der Friede kommt, das ist Reich Gottes. Und ich habe mir ehrlich gedacht, um Gottes Willen. Und ich werde jetzt mit euch auch ein bisschen darüber nachdenken, warum das eigentlich völlig verkehrt ist, aber warum vielleicht ein bisschen was daran auch nicht so verkehrt ist. Okay, das haben wir gerade gehört, denn wahrscheinlich ist das Markus-Evangelium, zumindest die Fassung, wie wir sie heute vorliegen haben, das älteste Evangelium. Manche sagen, Matthäus ist älter, aber ziemlich sicher nicht die Fassung von Matthäus, die wir heute vorliegen haben. Die ist gewachsen. Markus ist in der Fassung das älteste Evangelium. Und die ersten Worte, die Jesus im ältesten Evangelium überhaupt sagt, sind im ersten Kapitel, im Vers 15, kehrt um, die Zeit ist erfüllt, wie geht's? Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Im Grunde kann man sagen, in dem ist die ganze, das alles, was Jesus immer wieder gesagt hat, wofür er gelebt hat, wofür er gestorben und auferstanden ist, kondensiert da drin. Das Reich Gottes ist nahe. Ich möchte die These stark machen, dass das Reich Gottes, sofern es uns betrifft, eine Wirklichkeit deines Herzens ist. Dass es zuerst und vor allem um die Frage unseres eigenen Herzens ist. Das ist nicht das Ganze, aber wenn überhaupt Reich Gottes irgendwo angeht, dann geht es in deinem Herzen an. Und deswegen möchte ich euch zunächst eine Folie vorstellen, die habe ich schon mal bei diesen Abenden vorgestellt, aber sie ist, glaube ich, relativ wichtig, weil auch das Wort Herz in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft ein sehr missbrauchtes oder sehr veroberflächliches Wort ist und in der Regel nicht das gemeint ist, was die Bibel in ihrer Fülle mit Herz meint. Ja? Ich versuche euch das einmal ein bisschen nahe zu bringen, mal mit Grafiken, gell? Toll. Habe ich nicht selber gemacht, habe ich mal im Internet zusammengesucht, sonst wird es anders ausschauen. Also, einfach mal so, was kann der Mensch alles, was hat er für Fähigkeiten? Natürlich sein Denken, sein Erkennen können, seinen Verstand. Der Mensch hat einen Leib und nahe beim Leib sind irgendwie auch seine ganzen Triebdynamiken. Also wir müssen essen und trinken, wir müssen schlafen. Es gibt den Sexualtrieb, es gibt die Schmerzempfindungen, Hunger, Durst und sowas. Alles nahe beim Leib. Und wir haben Gefühle, wir haben, manchmal sagen wir, ich bin ein Bauchmensch, das ist jemand, der ganz stark von seinen Emotionen, von seinem Gemüt geleitet wird, sind so ziemlich die wichtigsten Dimensionen, die den Menschen ausmachen, könnte man noch viel mehr differenzieren, aber ich glaube, ihr wisst einigermaßen, was ich meine. Dann hat der Mensch auch einen Willen. Ja? Der Wille. Du willst irgendwas. Meistens ist gar nicht so klar, was du eigentlich willst. Oder was du tiefer willst, was du oberflächlicher willst. Ist nicht so klar. Und es wird von deinem Verstand und von deinem Gefühl, aber natürlich auch von deinem Leib, von deinem Trieb mitbestimmt. So sehr, dass zum Beispiel jemand wie der Freud gesagt hat, du hast dein Unterbewusstsein, das ist eigentlich der Herr deines Lebens. Das Unterbewusstsein ist dominiert von bestimmten Trieben, Gefühlen, Antrieben, von deiner Herkunft. Wenn du glaubst, du bist mit deinem bewussten Ich der Herr im Haus, dann hast du dich getäuscht. Du willst gar nicht, was du eigentlich willst. So. Ne? Das ist also normalerweise das Bild. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich, wenn wir diese Dimensionen alle zusammenschauen, das Herz? Von unserem Menschenbild aus der Heiligen Schrift hergenommen. Das Herz ist zunächst mal ein Organ für die Wahrnehmung des Ganzen. Zum Beispiel ist das Herz auch der Sitz dessen, was wir Gewissen nennen. Und im Deutschen, habe ich auch schon mal erklärt, oft, wenn die Vorsilbe G dabei ist, dann meint es das Ganze. Gebirge ist eine Ansammlung von Bergen. Gebiss ist eine Ansammlung von Zähnen. Gewissen ist irgendwie das Gesamt dessen, was wir der Weltorientierung, worum wir wissen, irgendwie weiß der Mensch um das Ganze, um die Zusammenhänge und darin auch um Gut und Böse und Wahr und Falsch. Das Herz ist auch die Person Mitte. Also bitte, ganz wichtig, es ist nicht einfach nur der Sitz unserer Gefühle, sondern eigentlich ist das biblische Herz der innere Ort, wo der Mensch, wenn er denn integriert ist, wenn er denn irgendwie ganz ist, wo Gefühl, Wollen und Verstand zusammenlaufen. Ja, das eigentlich auch das, was wir Geist nennen, aber das verwirrt jetzt zu sehr, wenn ich zu tief darauf eingehe, aber ich gehe nachher noch auf den Heiligen Geist ein. Das Herz ist deswegen auch der Ort deiner tieferen Entscheidungen. Nicht so sehr wie, ich habe Hunger, ich hole mir jetzt eine Pizza, sondern was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Das ist irgendwie, das kommt, wenn es gelingt, in deinem Herzen zum Vorschein und zum Ausdruck. Und natürlich wissen wir, dass wir dort gewissermaßen nicht immer innerlich zu Hause sind, weil wir bestimmte Lebensentscheidungen, zum Beispiel für einen Beruf, für eine Partnerschaft, für eine geistliche Berufung, die klärt sich nicht von jetzt auf nachher, weil wir dort gewissermaßen innerlich zu Hause sein müssen, bis sich was klärt. Ich kann oberflächlicher bestimmte Dinge wahrnehmen und sagen, oh, das ist schön und das ist schön und so mache ich es jetzt. Und nachher stellst du plötzlich fest, es war komplett verkehrt. Und andererseits kennst du das Phänomen wahrscheinlich, dass es in deinem Leben Entscheidungen gibt, die wachsen. Und wenn sie reif sind, dann merkst du, in dem Augenblick, wo du sie fällst, sind sie auch schon gefallen innerlich. Das heißt, du hast dich innerlich dahin entwickelt und eine gesunde Entscheidung, dann nickst du gewissermaßen wie der Baum, wo noch schnell der Wind durchgeht und dann fällt der Apfel tatsächlich runter, weil er schon reif ist. Also das ist was Objektives in dir, wozu du gleichzeitig subjektiv zustimmst. Die tieferen Entscheidungen werden im Herzen getroffen. Das habe ich schon gesagt. Im Herzen laufen Wollen, Denken und Fühlen zusammen. Das Herz ist im Grunde der Wohnort Gottes in uns. Und der Ort des inneren Betens. Das Herz ist, und das ist jetzt ganz wichtig, der Wiederherstellung bedürftig, der Heilung bedürftig, der Aussöhnung mit sich selbst, mit Gott, mit den anderen bedürftig. Wann? Eigentlich immer und immer wieder. Jesus ist gar nicht so optimistisch über das Herz des Menschen. Jesus sagt, aus dem Inneren, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, der Diebstahl, der Mord, die Lüge, zählt da eine Reihe von Dingen auf, die wir auch alle in uns haben. Also Herz muss eigentlich geheilt werden, wie indem Gott dort Wohnung nimmt. Und wenn Gott dort Wohnung nimmt, glauben wir, dass das etwas wird, das dich von innen her heiler macht oder heilig macht. Wir haben dieselbe Wortwurzel für heil und heilig. Oder whole, ganz, und holy, heilig. Also irgendwie ganz integriert. Der Mensch, dieser Mann, diese Frau ist irgendwie, der lebt aus einem Ganzen. Der ist nicht heute so, morgen so und dann wieder ganz durcheinander und einmal spinnt er rum und ist irgendwie von seinen Launen oder Trieben abhängig, sondern der ist irgendwie integriert, gerade, echt, sowas. Ja. Das passiert in unserem Herzen, glauben wir, durch die Gegenwart Gottes. Und dann glauben wir auch, dass dann der Wille, wenn gewissermaßen der Mensch integriert ist, dann ist der Wille nicht so sehr irgendwie von Verstand, Denken, Gefühl, sondern dann ist der Wille gewissermaßen von deinem Herzen geleitet und dann wird der Wille im Grunde Liebe. Was ist Liebe, eine Definition für Liebe? Ich will, dass du bist, um deinetwillen. Ich will das, ja, zum Beispiel. Okay, so viel zum Herzen. Jetzt habe ich noch einmal eine andere Grafik genommen, weil eine, die vielleicht das Ganze noch ein bisschen einfacher macht, weil wir haben alle ein Herz, aber irgendwie gibt's da eine Herzklappe, die zu ist, und wenn das Herz zu ist, dann ist unser Blick meistens eingeengt, beschränkt, und wenn wir gewissermaßen den inneren Aufenthaltsort dort oben im oberen Herzteil haben sozusagen, dann neigen wir zur Oberflächlichkeit, zur Zerrissenheit, zum Getriebensein, zum mangelnden Selbstsein, zur Sucht nach mehr. Wir müssen uns unser Selbstsein irgendwie dauernd sichern. Wir haben eine Enge des Blickes. Wir neigen dazu, den anderen Menschen so zu betrachten, was bringst du mir eigentlich? Wie kann ich dich benutzen für mich? Wie hilfst du mir, meine Bedürfnisse zu erfüllen? Und nicht so sehr, wo zeigt sich in dir eigentlich die Gegenwart Gottes und wie kann ich dir helfen, dass dein Leben gelingt. Ja? Also wir sind meistens gewissermaßen in einem oberflächlichen Aufenthaltsort und meistens ist das, was ich da als Herzklappe bezeichnet habe, geschlossen. Der Heilige Geist wohnt aber darunter, gewissermaßen. Der wohnt in der tiefen Schicht, im Fundament deines inneren Hauses, im Fundament deines Herzens. Und die Frage ist, geht diese Herzklappe irgendwann auf? Sakramental geht sie auf durch die Taufe. Und die Taufe will lebendiges Leben werden. Das heißt, der Heilige Geist will, dass du mit ihm kooperierst und aus dieser Gegenwart anfängst zu leben. Deswegen sage ich oft, meine Lieben, auch wenn ich selber davon betroffen bin, wir leben ganz dramatisch in einer Kultur der Ablenkung. Handy, Facebook, Internet, Medien, noch und nöcher, in einer Kultur des Konsums, der schnellen Bedürfnisbefriedigung. Ich bin ziemlich oder mehr und mehr der Überzeugung, ganz viel von dem ist eigentlich eine Art Generalangriff auf unsere Innerlichkeit. Eine Art Abzug des Menschen davon, dass er nicht ein innerlicher Mensch wird. Wir bleiben so viel an der Oberfläche, auch in der Kirche, und sind Getriebene und sind Zerrissene und sind gewissermaßen nur ganz selten innerlich daheim. Aber das ist eigentlich Reich Gottes. Wenn du innerlich daheim bist, gewissermaßen, wenn du dort unten lebst, dann geht dein Blick auf, dann geht deine Beziehungsfähigkeit auf, dann gewinnt dein Herz Weite und Tiefe. Dann lernst du, also gewissermaßen, wenn du herzensmäßig wenn du hier bist und diese Dimension fängt an, dann lernst du aus der Kraft des Geistes nach und nach das Wahre, das Gute, das Schöne im Anderen, in der Welt zu entdecken. Du lernst die Gegenwart Gottes irgendwie auf die Gegenwart Gottes zu vertrauen. Wir haben neulich mal darüber gesprochen. Jesus sagt einmal, fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib töten können. Und er meint jetzt nicht einfach nur, weiß ich was, also Jesus meint schon den ganzen Menschen, ne, dass du, so wie du da bist, umgebracht würdest. Fürchtet euch nicht vor denen, die euch umbringen. Warum? Na, weil du, wenn du da daheim bist, bist du im ewigen Leben daheim. Da kann eigentlich nichts passieren. Ja. Also deswegen, du lernst auf die Gegenwart Gottes zu vertrauen, auch in Not, auch in Unglück, auch in der Krankheit. Du bist versöhnt mit dir selber, mit dem anderen, mit Gott. Du bist freier zu lieben, und zwar ohne Gegenleistung. Wenn du den Aufenthaltsort nur da oben hast und die Herzklappe ist geschlossen, dann neigst du dazu, automatisch den anderen nur für mich zu benutzen, weil endlich habe ich da einen Halt, weil du ihn innerlich nicht hast. Wir neigen zu klammern, wir neigen, den anderen für uns festhalten zu wollen. Ja? Du hast viel Platz im Herzen für viele. Mein Ordensvater Don Bosco hat überall seine Häuser eröffnet und die jungen Leute, die Burschen sind zu ihm gekommen, es waren überwiegend Jugendliche, männliche Jugendliche, und er hat irgendwie, war in der Lage, allen Jugendlichen das Gefühl zu geben, sie sind bei ihm zu Hause. Und er hat ein persönliches Verhältnis zu ihnen. Ne? Das ist die Weite des Herzens, sagen wir dazu. Du bist dort, verstehen wir vielleicht die Bilder der Schrift, wie neugeboren sein. Du kannst das Reich Gottes nicht schauen, es sei denn, du wirst neu geboren, sagt Jesus zum Nikodemus. Oder wenn du nicht wirst wie ein Kind. Ja, wie ist denn ein Kind? Voller Vertrauen, dass Papa da ist und dass Mama da ist. Oder eine neue Schöpfung. Ja, du bist neu, wenn du gewissermaßen dort lernst zu wohnen. Es ist ein inneres Heilwerden, auch ein inneres Reinwerden. Die Reinheit des Herzens, ja, wir wissen das alle, dass es in uns Dinge gibt, die nicht so heil sind und nicht so rein, und was es da alles gibt an Neid und an Zorn und an, weiß ich was, Unversöhntheit und an Unkeuschheit und solche Dinge. Alles da. Jesus will, dass wir darin reiner werden und heiler werden. Du verlierst deine Ängste, deine Zerrissenheit, du bist weniger ausgeliefert an Triebe, Emotionen, leibliche Bedürfnisse, Versuchung zu klammern. Hier sind ein paar junge Männer, die sich darauf vorbereiten, wenn es ihr Weg ist, keusch zu leben. Meine Lieben, das heißt nicht leiblos. Das heißt, fähig als ganzer Mensch den anderen um seinetwillen lieben zu lernen. Und nicht, weil ich ihn für mich haben will. Das heißt aber auch, dass es trotzdem ein Weg bleibt, und ein Prozess ist, ein Geburtsprozess. Ne? Da sind wir, da ist keiner schon fertig, das bleibt eine lebenslange Aufgabe. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass du Jesus den inneren Thron deines Herzens überlässt. Das ist da, dass das Ego, das sich so gern aufbläst, gewissermaßen auf die Seite rückt und der Herr darin seinen Platz einnimmt. Und dort der Wichtigste wird. Ja. So ist die, das ist die Herzensdimension. Und wichtig noch, wenn du gewissermaßen hier deinen inneren Aufenthaltsort hast und den Herrn als deinen gewissermaßen König des Herzens, dann erkennst du plötzlich die Menschen, die so ähnlich unterwegs sind, und du spürst plötzlich, ja, das sind meine Verwandten. Die gehören auch zu Jesus. Wisst ihr, ich sage das immer, wenn der Pfarrer bei der Predigteinleitung sagt, liebe Brüder und Schwestern, das ist nicht einfach nur frommes Gerede. Aber du hockst drin und denkst, der ist ja gar nicht mein Bruder. Doch, der spricht von der Wirklichkeit, wenn er sie denn kennt, weiß ich nicht. Gell? Aber es gibt die Möglichkeit zu spüren, wir gehören zusammen. Das sind meine Brüder, meine Schwestern. Ja? Okay, also Jesus und das Reich Gottes, oder sagen wir das nochmal, das ist gewissermaßen die Dimension, wo in uns Reich Gottes angeht, wo wir einander kennen, wo das angeht und verwirklicht wird. Jesus erzählt davon fast immer in Bildern und Gleichnissen. Warum? Ja, weil wir für unser Innenleben nichts anderes kennen als äußere Bilder und Gleichnisse. Du sagst, jemand ist warm ums Herz. Das ist ein Bild, weil du sagst, der ist mir nah oder der ist mir distanziert, so als in der Persönlichkeit. Das sind räumliche Bilder oder Metaphern, die uns helfen, innere Zustände auszudrücken. Und Jesus ist ein Meister darin, die Geschichte mit dem Reich Gottes in Bildern zu erklären. In ganz vielfältigen Bildern meistens. Ja. Es geht vor allem um eine innere Wirklichkeit. Ich gehe das jetzt relativ zügig durch, weil es, ja gut, ich will euch einfach nur gewissermaßen einen Zugang und ein bisschen einen Überblick geben. Aber das Thema ist sehr komplex. Jesus sagt zum Beispiel im Lukas-Evangelium, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte im Kommen, sondern so, dass man sagen könnte, seht, hier ist es oder dort ist es, es ist schon mitten unter euch. Da steht das griechische Wort entos, das heißt auch in euch, mitten in euch geht es los. Und wenn zwei oder drei in dem Namen beisammen sind, gewissermaßen in dieser inneren Wirklichkeit einander begegnen, dann geht Reich Gottes los. Ja. Römer 14, 17, der Paulus, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Dass da hin und wieder Party dabei sein darf, geschenkt. Ja. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das Reich Gottes entfaltet sich von innen nach außen, bis es irgendwann ganz da ist. Dann erwarten wir seiner Verheißung gemäß, sagt Jesus oder der Petrus in diesem Brief, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also die Hoffnung ist, einerseits ist es etwas Gegenwärtiges, was schon angeht, andererseits gehen wir darauf zu oder es kommt uns entgegen in der Form, dass wir plötzlich irgendwann die Wirklichkeit spüren, die wir immer schon versucht haben zu leben. Jetzt ist es ganz da. Schon und noch nicht. Also wir kennen die Wirklichkeit schon, aber wenn wir dann mal ganz darin sind, da wird uns dann erst einmal das Herz über und Augen und Ohren aufgehen und wir denken, genau, da bin ich daheim. Okay? So wie die im bayerischen Fernsehen immer sagen, da bin ich daheim. Ja. Wir sind nicht so wirklich da daheim, okay? Wir sind da daheim. Jesus ist der Anfang von allem, der Origines hat es, also Basileia heißt Königreich Gottes, das ist sein Wort, Reich Gottes. Und der Origines, ein alter Kirchenvater, hat gesagt, Jesus ist die Autobasileia, also das Reich Gottes in Person, das geht mit ihm an. In seiner Nähe beginnt es, deswegen ist in seiner Nähe ja plötzlich die Luft rein geworden und die Dämonen sind verschwunden und die Menschen haben sich zu ihm hingezogen gefühlt. Oder die anderen, die gewissermaßen in dieser Oberfläche bleiben wollten, die haben gesagt, na, das ist uns too much. Ich will selber der Herr meines Lebens bleiben. Und haben ihn abgestoßen. Ja? In ihm selbst bricht Reich Gottes an und in dir beginnt es mit der Taufe und wir lernen ihm die Herrschaft zu übergeben. Das habe ich auch schon gesagt, dann lernen wir einander erkennen und unsere Brüder und Schwestern. Die erste Seligpreisung, in der wichtigsten Rede, die Jesus überhaupt hält, die Bergpredigt. Der erste Satz in der Bergpredigt, in seiner wichtigsten Rede ist, selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Himmelreich ist bei Matthäus die Beschreibung für Reich Gottes. Der benutzt lieber das Wort Himmelreich als Reich Gottes, wie der Lukas zum Beispiel. Das heißt, das Reich Gottes kannst du dir nicht irgendwie gewaltsam erwerben, du kannst da nicht neidrucken und sagen, jetzt kehrt's mal, sondern du kannst es im Grunde nur empfangen, wenn du im Herzen die Haltung der Empfänglichkeit, der Offenheit, der Armut hast, nicht im Sinn von, also da steht ja die Armen im Geiste, könnte man auch sagen, die Armen im Herzen, die wissen, dass sie das Wichtigste in ihrem Leben nur empfangen können und nicht selber herstellen können. Das Reich Gottes, dort drehen sich die Maßstäbe um, was in der Welt wichtig ist, wird vor Gott unwichtig. Geld, Ruhm, Anerkennung, nicht einmal leibliches Wohlbefinden ist so wichtig. Ja. Das ist schon nochmal ein wichtiger Satz. Gott hat schon Interesse, dass dir gut geht und er will nicht, dass du leidest. Aber Gott hat kein Interesse daran, dass es dir hier richtig gut geht und du bei allem Gutgehen ihn vergisst. Ihm ist viel wichtiger, dass du ihn bei ihm bist, und zwar egal, wie die äußeren Umstände gerade sind. Weil wenn du erwartest, dass die Welt allein zu dir gerecht ist, vergiss es. Die Welt ist nicht gerecht. Die Welt ist richtig ungerecht, richtig oft. Ist ein Krieg gerecht? Ist es gerecht, dass irgendwo Kinder sterben, dass es Konzentrationslager in Nordkorea gibt, dass weiß ich, was auch bei uns Schöpfung ausgebeutet wird, kaputt geht, dass es einen dramatischen Unterschied zwischen Arm und Reich. Ist das alles gerecht? Nee, die Welt ist nicht gerecht. Bei ihm ist Gerechtigkeit und ist Frieden. Gott will unser Herz und lässt sich suchen, entdecken und finden. Und dann sagt er, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz im Acker, den ein Mann gefunden hat. Und dann gräbt er das Ding wieder ein und verkauft es und gibt alles dafür her und kauft den Acker, damit er gewissermaßen daheim ist. Das Reich Gottes ist eine dynamische Größe. Es wächst von innen nach außen, vom Kleinen zum Großen, und es verwandelt den Menschen. Also es ist wie ein Senfkorn, das kleinste Korn. Gott liebt die kleinen Anfänge. Immer wenn wir sagen, bei kirchlichen Veranstaltungen, wie viel kommen denn? Neigen wir auch dazu. Wie viel kommen denn immer? Ja, wenn zwei oder drei ernsthaft da sind, super. Und Gott lässt wachsen. Aber er fordert auch Entschiedenheit. Das heißt, wenn du mal berührt bist, wenn du mal erkannt bist, hast, was dir da begegnet, dann sagt Jesus, also, jetzt habe ich dir das geschenkt, geöffnet, gezeigt. Und dann sagt er auch dieses strenge Wort, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückschaut, taugt für das Reich Gottes. Es ist auch etwas, wo es um was geht. Ja, das sagt Jesus auch, das muss man dazu sagen, auf dem Weg nach Jerusalem, wo es jetzt um was geht. Also er geht gewissermaßen seinem Tod entgegen und er will, dass die Jünger mitgehen, die Entschiedenen mitgehen und nicht dauernd sagen, naja, aber daheim wär's so schön und im Bett wär's so bequem. Also die Wirklichkeit des Reiches Gottes fordert auch dich ganz und fordert deine Entschiedenheit. Das habe ich schon gesagt, das Reich Gottes ist schon da und es kommt als Offenbarung der Endzeit und des Gerichts. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das Geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. In gewisser Hinsicht, ich stelle mir das immer so vor, das sagt Jesus in der Endzeitrede, da redet er von Kriegen und Erdbeben und alles, was da an Grausamen kommt. Und wenn das geschieht, dann erhebt euer Haupt, das Reich Gottes ist nahe. Ich stelle mir das so wie einen Geburtsprozess vor. Jesus spricht auch mal von Wehen, dass das in Wehen kommt. Und irgendwann wird offenbar werden, was der Sinn von allem ist, und das andere, das Böse, das Üble wird weichen. Und es gibt Hinweise, an denen man das erkennen kann, wenn es sich dann ganz zeigt, diese Wirklichkeit, auf die wir unterwegs sind. An den Maßstäben des Gottesreiches werden wir gemessen und gerichtet. In Matthäus 25 gibt es drei Gleichnisse, wo es immer um die Frage des Reiches Gottes geht, sagt er, erklärt er, und dann erklärt er das Gleichnis von den fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen. Die einen lassen das Öl, haben das dabei und lassen das brennen, die anderen nicht. Und dann gibt es das Gleichnis von den Talenten, das heißt, wie nimmst du das, was dir geschenkt ist, in deinem Einsatz für das Reich oder für die Welt? Und schließlich vom Weltgericht, von was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, führt dich die innere Erkenntnis, geliebt zu sein, daheim zu sein, bejaht zu sein, zur Fähigkeit, den anderen um seinetwillen zu lieben und vielleicht besonders den Armen. Ein Maßstab, mit dem wir dann auch gerichtet werden. Es fordert auch immer wieder Geduld, Warten, Vertrauen, Wachsamkeit. Immer wieder sagt Jesus, seid wachsam. Die Welt, deswegen sage ich Generalangriff auf unsere Innerlichkeit, die Welt will, wenn sie gottlos ist, nichts anderes als uns wegziehen von dem, wovon ich versuche zu sprechen. Und deswegen Wachsamkeit, Aufmerksamkeit, Tiefe, Gebet, innere Verbindung mit dem Herrn. Das Reich Gottes fordert Drangsale. In der Apostelgeschichte lesen wir, die Apostel sprachen den Jüngern Mut zu, ermahnten sie, treu am Glauben festzuhalten. Sie sagten, durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. Also wir kennen ja, wir leben heute in einer Zeit, in der wir mehr Märtyrer haben, als wir je hatten. In einer Zeit, in der Christen verfolgt werden, stärker als sie je verfolgt worden sind. Und für uns sind es Helden. Warum? Weil sie in der Verfolgung treu bleiben. Aber vor allem anderen ist Reich Gottes die Erfahrung grenzenloser Liebe und Vergebungsbereitschaft Gottes. Wir kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das ist etwas, was wir uns immer und immer wieder sagen dürfen. wenn ich gerade vom Gericht gesprochen habe, von den Maßstäben gesprochen habe. Das Erste, das Tiefere, das Wichtigste ist, du bist bei Gott daheim, du bist geliebt und er liebt dich, als wärst du der einzige Mensch auf der Welt, den er geschaffen hat. Das ist das Zentrale, das ist das Herzstück. Und deswegen tut er alles, damit du mit dem Vater versöhnt wirst. Ich sage das immer und immer wieder, der Kern des Evangeliums ist nicht zueinander nett sein, ist nicht Moral, ist nicht Ethik, ist nicht Wellness. Der Kern des Evangeliums ist, Jesus ist gekommen, gestorben, auferstanden, damit wir mit Gott versöhnt werden. Damit wir nach Hause kommen. Damit wir vom Vater uns umarmen lassen, durch ihn. Das ist der Kern des Evangeliums. In ihm ist das Reich Gottes nahe, sein Herz ist das Herz der Welt, in dem alle Platz haben. Wenn ich vorhin diese beiden roten Striche so hilflos versucht habe, dahin zu zeichnen, könnt ihr euch vorstellen, die ausgestreckten Arme des Gekreuzigten umarmen die Welt und darin auch dich. Darin haben alle Platz, ausnahmslos alle. Im 1. Timotheusbrief steht, Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Alle. Wir hoffen, dass alle dabei sind, aber trotzdem, es geht um was, es geht auch um unser Ja dazu, um unsere Entscheidung. Deswegen, nur noch ganz kurz, ist der letzte Aspekt. Deswegen, ne, wir sagen jetzt, Jesus heilt. Jesus treibt Dämonen aus. Jesus tut Wunder, indem er Brot vermehrt und über den See geht. Das ist alles Zeichen davon, dass in ihm das Reich Gottes in seiner Fülle angekommen ist. Das ist mehr als nur die Welt und ist tiefer als nur die Welt. Ist aber nie, wenn jetzt Naturwissenschaftler sagen, der hebt die Naturgesetze auf. Nee, die Natur steht ihm zur Verfügung und er zeigt, was Natur ist und was darüber hinausgeht, wenn Gott da ist. Es wird heile Welt im besten Sinn des Wortes. Okay? Hier scheint Freiheit, Liebe, Wahrhaftigkeit, die ganz aus der Beziehung zum Vater lebt. Es erscheint die schöpferische Liebesmacht der Welt schlechthin. Und der, der das ist, der will mit dir in persönlicher Beziehung leben. Geh hin und heb den Schatz aus dem Acker.